Hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaftlich Ganzheitlich. Mein Name ist Dr. Rebecca Humann. Ich bin Tierärztin und das ist mein Podcast zum Thema Tiergesundheit durch Ernährung, Haltung und Therapie. In dieser Folge geht es darum, wie du für dich und deinen Hund die richtige Ernährungsberatung findest. Und dafür habe ich mir einen Special Guest eingeladen. Und zwar sitzt mir virtuell gegenüber die Thea. Und Thea, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und erzählst, was du bist und was du machst.
Ja, hi, ich bin Thea. Ich bin eigentlich gelernt tiermedizinische Fachangestellte, also TFA. Und auch noch Tierphysiotherapeutin und Hundeernährungsberaterin.
Du hast ja tatsächlich mehrere Ausbildungen gemacht bei der Ernährungsberatung, weil das wissen vielleicht die Menschen zu Hause nicht, das ist ja nicht so richtig geschützt. Also vom Prinzip her kann Karl Otto von nebenan losgehen und sagen, ich bin Hundeernährungsberater und sich ein Zertifikat ausdrucken und dann sagen, ich bin zertifizierter Hundeernährungsberater. Und ich fand das richtig cool, weil du hast mir erzählt, ne, du hast ja erst eine Ausbildung gemacht, wo du das Gefühl hattest, dass vielleicht die Krankentiere noch ein bisschen kurz gekommen sind und hast dann extra nochmal was unter einer tierärztlichen Leitung an Ausbildung dazu gemacht, um dann nochmal tiefer so ein bisschen auch zu den Erkrankungen was zu lernen. Und insgesamt warst du ja dann fast 2 Jahre sozusagen in Ausbildung. Also das ist ja was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie 2 Wochenendkurse oder so macht.
Ja, richtig, genau. Ich habe mehrere Ausbildungen gemacht, weil mir die erste Ausbildung nicht ausreichend war. Ich habe dann ja, weil ich natürlich auch mit Tierärzten zusammenarbeite, eine Weiterbildung unter tierärztlicher Leitung gemacht. Das ist eben das Problem bei den nicht geschützten Berufen, wie eben der Physiotherapie, der Hundeernährungsberatung, Chiropraktik, Osteopathie für Tiere, all solche Geschichten. Da wird eben, oder gibt es keine Prüfung, die man irgendwie offiziell vorm Staat ablegen muss, sondern das kann halt einfach jeder irgendwie machen. Und deswegen war es mir eben besonders wichtig, das bei vernünftigen Instituten zu erlernen. Wo ich im Übrigen auch bei der Tierphysiotherapie-Weiterbildung ein großes Augenmerk drauf gelegt habe, dass das eben unter tierärztlicher Leitung ist. Ja, und das ist natürlich etwas völlig anderes, als wenn man dann die Ausbildung an einem Wochenende macht oder an mehreren kurzen Wochenenden.
Vielleicht für euch zu Hause: Thea habe ich getroffen, als sie einen Stand bei uns am Hundeverein aufgebaut hat. Und dann stand da Physiotherapie und Ernährungsberatung. Und ich muss gestehen, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mal kurz auf ihre Homepage geluschert und habe dann gesehen, sie arbeitet mit NRC-Bedarfszahlen. Und dann wusste ich schon, okay, das klingt nach ein bisschen was Vernünftigerem. Und dann sind wir einfach mal so ins Gespräch gekommen und haben uns so ein bisschen angetastet. Genau. Warum war dir das wichtig, dass du nach den NRC-Bedarfszahlen arbeitest?
Ja, ich arbeite gerne evidenzbasiert, das heißt mit Zahlen, Daten, Fakten, die erforscht wurden, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen herausgefunden worden sind, um da eben Tieren bestmöglich weiterzuhelfen und mich da nicht auf irgendwelche Erfahrungswerte zu verlassen. Das beziehungsweise pauschale Aussagen wie zum Beispiel 80-20-70-30-08-15. Wir möchten ja hier unseren Tieren individuell helfen. Und gerade bei den Erkrankungen kann man da natürlich einfach keine pauschalen Regelungen irgendwie anwenden, sondern man muss schon schauen, wo die Nährstoffe sinnvoll angebracht werden. Und dafür ist eben der NRC da, um auf den Bedarf von gesunden und von kranken Hunden vernünftig einzugehen.
Ganz kurz noch einmal als Einschub für diejenigen, die vielleicht noch nicht wissen, was Bedarfswerte oder Bedarfszahlen sind. Und zwar sind das Empfehlungen für die tägliche Kalorien- und Nährstoffzufuhr, mit denen die Tiere gesund erhalten werden sollen. Diese Zahlen basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das heißt, da gibt es ein Wissenschaftskomitee, was unabhängig ist und alle paar Jahre alles an Studien und Erkenntnissen zur Tierernährung auswertet und daran eben diese Empfehlung zur Nährstoffzufuhr abmacht. Und diese Bedarfswerte, die gelten unabhängig von der Fütterungsform, also sowohl für Fertigfutter als auch für Barf- oder selbstgekochte Rationen. Thea und ich haben sozusagen im Berufsalltag relativ viele Parallelen sozusagen. Unser Hauptschwerpunkt liegt eben auf der Ernährung. Und die Idee jetzt zu der Folge war so ein bisschen, es gibt Tierärzte, die gut und schlecht beraten. Das ist ja sozusagen meine Ecke. Und es gibt Hundeernährungsberater, die gut und schlecht beraten. Und wir möchten für dich zu Hause so ein bisschen was mit an die Hand geben, was so Alarmsignale, also quasi Red Flags sind, woran man abmachen kann, dass es vielleicht nicht so eine seriöse Beratung ist, beziehungsweise was Green Flags sind, was eine seriöse Beratung ist. Und auf diese Checkliste sozusagen können wir als erstes nehmen, es sollte nachgefragt werden, ob wirklich mit Bedarfszahlen gearbeitet wird, weil die gelten für alle Fütterungsformen unabhängig. Und eben der Wissenschaftsstandard sind die Bedarfszahlen nach dem NRC. Das bedeutet National Research Council. Das ist sozusagen der Goldstandard, wo man sich drauf bezieht. Dann hatten wir im Vorgespräch quasi auch nochmal darüber gesprochen, dass für uns beide ein Punkt ist, dass Fütterungsform unabhängig beraten wird, weil natürlich auch für unterschiedliche Hunde unterschiedliche Dinge funktionieren und nicht das eine, das Nonplusultra für jeden Hund ist.
Da muss ich kurz einwerfen und auch nicht für jeden Menschen. Also ich bin selber privat aktive Camperin und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da immer irgendwie das ganze Frischfleisch mitnehmen müsste, jeden Tag für den Hund selber koche, dann habe ich, also dann komme ich nicht mehr zum Campen, beziehungsweise es ist lagerungsmäßig natürlich total schwierig. Oder beim Trockenfutter, man kriegt halt nicht überall jedes Trockenfutter. Also man muss halt irgendwie gucken, was eben auch zu dem Menschen passt, der dann da hinten dran hängt.
Eine gute Fütterung versorgt den Hund passend, ist aber auch praktikabel für die jeweilige Lebenssituation. Das heißt, auch bei der Wahl, bei so Ernährungsberatung, ist es immer vorsichtig zu betrachten, wenn irgendwas so sehr dogmatisch ist. Also wenn dann da steht, der Hund muss gebarft werden, der Hund muss vegan gefüttert werden, der Hund muss Produkte von Hersteller XY bekommen, ist das immer schon so ein bisschen Warnsignal. Und mein Lieblingssatz sozusagen zu dem Thema ist immer, Dogmatismus ist niemals ein guter Berater. Also oft sind unterschiedliche Lösungsansätze möglich. Viele Dinge haben eben oder alles hat seine Vor- und Nachteile. Und das darf man dann für die Situation abwägen und auch kritisch mit dem Hundemenschen besprechen in der Beratung, sodass man eben guckt, dass man den am best passenden Lösungsweg sozusagen für alle Beteiligten findet.
Und das gehört ja auch so ein bisschen zu unserer beider Arbeit, weil wir beide auch ganzheitlich arbeiten. Da gehört natürlich auch die ganzheitliche Betrachtungsweise der Situation mit dazu. Wir betrachten die ganze Situation, den ganzen Hund, die ganzen Umstände, die da irgendwie kommen. Das finde ich halt auch wichtig. Also dieses Ganzheitliche, wie wir arbeiten, bedeutet natürlich auch, wir schauen uns an, dass wir oder beziehungsweise wir arbeiten so, dass wir nicht nach einem Hersteller arbeiten. Wir haben nicht nur einen Hersteller, den wir empfehlen. Wir haben nicht nur einen Futtermittelhersteller. Da kommen wir eigentlich zum Punkt, den wir empfehlen, weil natürlich auch da nicht jeder Futtermittelhersteller für jeden Hund passt.
Also das ist auch immer so ein bisschen der Witz. Wir werden ja oft gefragt so, oh, was ist denn dann ein gutes Trockenfutter oder ein gutes Fertigfutter oder so? Und auch da ist eigentlich meine Antwort immer, kommt drauf an. Ne? Das eine kann für den einen Fall total toll sein, aber für den nächsten gar nicht passen. Und das heißt dann nicht per se, dass das Produkt gut oder schlecht ist, sondern dass es einfach in die Situation passt oder nicht. Und wo ich auch immer vorsichtig bin bei Beratung ist, und was ich tatsächlich auch wirklich unfair finde für die Menschen ist, wenn so ein schlechtes Gewissen gemacht wird oder Angst gemacht wird. Also kein seriöser Berater steht da und sagt dir, wenn du deinen Hund nicht barfst, dann wird er 3 Jahre vorher sterben oder mach dir super Angst vor irgendwelchen Dingen, sondern du wirst einfach ja neutral und faktenbasiert aufgeklärt über die unterschiedlichen Möglichkeiten und es wird auch erklärt drumherum, was man warum auswählt oder empfiehlt, sodass du einfach auch verstehst, was gemacht wird und ein gutes Gefühl dabei bekommst bei dem, was du deinem Hund fütterst.
Und das Verstehen finde ich da auch einfach besonders wichtig, weil also die Produktbreite für die Arten der Fütterung und für die Sorten der Fütterung sind bei unseren Hunden ja einfach extrem breit gefächert, weil einfach viele immer nochmal mit auf den Zug aufspringen und noch irgendein Hundefutter mit auf den Markt kommt. Und da blickt ja einfach keiner mehr durch. Und wir arbeiten uns da Stückchen für Stückchen irgendwie da entlang, bahnen uns da irgendwie einen Weg durch und das versuchen oder versuche ich oder versuchst du ja auch, deinen KundInnen irgendwie zu erklären, damit sie überhaupt verstehen, was das bedeutet. Also nicht nur die Ernährungsberatung, sondern eben auch die Fütterung und was eben gut und schlecht ist für diesen einen speziellen Hund.
Genau, also vom Prinzip her ist es schon so, dass ein Teil unserer Dienstleistung ist, dass wir Sicherheit mit an die Hand geben, ne? Dass man weiß, was macht man, warum und sich da gut beifühlen kann als Hundemensch.
Da haben wir eben auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir ja immer haben, ne? Dieses sich gut dabei fühlen. Du hast vorhin gesagt, dass Angst gemacht wird, ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Das erlebe ich ja auch immer wieder. Ich bin auch viel auf Veranstaltungen und da sieht man auch immer wieder, dass den Leuten dann Angst gemacht wird mit allen möglichen Dingen, ob es jetzt in der Physio oder in der Hundeernährungsberatung ist, das ist völlig egal. Und es wird aber auch ein Schwarz-Weiß-Denken zum Beispiel bei Tierärzten dadurch provoziert, beziehungsweise ja auch bei den alternativen Ernährungsberatern und Co., dass er eben gesagt hat, alle Tierärzte sind schlecht, alle Hundeernährungsberater sind schlecht und so weiter und so fort.
Genau, es ist irgendwie so, es ist so ein bisschen ein Thema von beiden Seiten und ich würde sagen, es ist oft so ein bisschen Gefühl, wenn sozusagen die unterschiedlichen Fachbereiche nicht so richtig miteinander kommunizieren untereinander. Und eben, wie du schon sagst, häufig sind aber auch die Fronten sehr verfahren mit, ne, dass die Tierärzte sind immer schlecht, die Berater sind immer schlecht. Ja, eigentlich wäre es viel schöner, wenn man sich austauschen würde und ein Miteinander fahren würde.
So wie wir es ja jetzt letztendlich auch haben, ne? Also wir haben uns da auf dieser einen Veranstaltung kennengelernt. Du musst es natürlich jetzt erstmal gucken, wer ich bin. Und letztendlich machen wir jetzt hier zusammen einen Podcast und haben festgestellt, ach guck mal an, wir kommen ja ganz gut miteinander klar und können ja miteinander sprechen.
Genau. Gehen wir mal weiter in unserer Red Flag Liste sozusagen. Da hattest du eben noch fallen lassen im Vorgespräch, dass du sagst, es so, naja, dieser Wolf-Vergleich, der in Anführungsstrichen nervt dich eigentlich auch, dass der überall auftaucht. Ich erkläre nochmal, was meinst du damit?
Ach ja, das ist echt so ein Ding, das höre ich so häufig oder kriege das so häufig mit, dass immer wieder gesagt wird, naja, der Hund muss sich wie ein Wolf ernähren, die stammen ja vom Wolf ab und alles muss genauso ernährt werden, wie der Wolf es tut. Und gut, wenn es danach gehen würde, hätten wir jetzt wahrscheinlich nur noch wenig Schafe auf unserem Planeten. Aber der Hund lebt ja einfach schon seit wirklich, wirklich viel tausend Jahren jetzt bei uns Menschen, ist domestiziert worden, lebt sehr nah am Menschen, wurde von dem ernährt. Der Hund ist natürlich in der Lage, Kohlenhydrate aufzuspalten.
Definitiv, da bin ich ganz bei dir und ich habe immer das Gefühl, keine Beratung verläuft, ohne dass ich über diesen Mythos, der Hund ist vom Verdauungssystem noch so genauso wie der Wolf, aufkläre. Und jedes Mal kommt diese K-Frage, also diese Kohlenhydratfrage, so, ist das böse? Und ich denke immer so, nein, es funktioniert für viele so gut. Und ja, ein Teil der Zeit geht immer darauf, darüber aufzuklären. Für mich so eine richtige Red Flag ist auch, wenn irgendwo so Dinge aufteilen, so Heilversprechen im Sinne von, ne, du fütterst jetzt ganz naturbelassen und machst eine Darmkur und dann ist die Allergie geheilt. Und das ist völliger Nonsens. Also Ernährung ist wichtig und kann auch ganz vieles und ganz toll, aber es ist keine Wunderwaffe und es heilt auch keine chronischen Erkrankungen. Und auch eine chronische Erkrankung wird in der Regel nicht in den Hund gefüttert, sondern ist von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Umweltbedingungen, Infektionen, Genetik, und. Also selten ist es ein Faktor und selten ist, dass die Menschen irgendwas ins Tier reinfüttern. Auch das ist was, dass ich ganz oft Hundemenschen sitzen habe in der Beratung, die dann sagen, ja, ich weiß, ich habe alles falsch gemacht und deswegen hat mein Hund jetzt XY. Das würde ich niemals jemandem sagen, das ist aber auch in der Regel nicht der Fall. Und dann tut mir das immer ganz doll leid, wenn die irgendwie aus einer Beratung kommen und mit so einem schlechten Gefühl nach Hause geschickt wurden und mit so einem schlechten Gewissen, was sich tatsächlich auch jedweder wissenschaftlicher Basis tatsächlich entbehrt.
Ja, das kommt ja wirklich auch gar nicht so selten vor, dass in den Marketingbereichen da eben ganz viel mit gearbeitet wird oder das Versprechen, dein Hund hat ein längeres Leben, wenn du dem jetzt XY fütterst. Das kommt ja auch immer ganz gerne vor. Das finde ich auch immer schwierig. Und da ist halt immer einfach diese Geschichte der Kommunikation. Wie spreche ich mit meinen Kundinnen? Und auch das Erklären. Warum mache ich was? Also ich finde dieses Erklären, das Aufklären ist einfach super wichtig in dieser ganzen Geschichte und nicht eben Dinge zu versprechen, Angst zu machen, sondern einfach aufklären, miteinander arbeiten, miteinander kommunizieren.
Genau, und dann auch wirklich eben auch kommunizieren, was sind die Grenzen, also was kann die Fütterung realistisch. Ich hatte mal eine Anfrage von jemandem, der gefragt hat, naja, der Jack Russell Terrier, der wäre hypersexuell, ob wir da was füttern können. Und da muss man ganz klar sagen, nee, sowas fütterst du nicht weg. Also es gibt auch Dinge, die Grenzen haben, eben die chronische Enteropathie, also diese chronische Darmentzündung, die können wir gut managen in vielen Fällen über die Fütterung, aber die füttern wir nicht weg. Und genauso ist es mit der Allergie und mit ganz, ganz vielen anderen Dingen auch, dass es eben viele Fälle gibt, wo eine Fütterung toll helfen kann, aber eben auch keine Wunderwaffe ist. Und ne, das war auch was, das fand ich bei dir im Gespräch so gut, Thea, da sagtest du, naja, eigentlich brauchen wir auch so eine realistische Einschätzung in Bezug auf die Fütterung und auch so auf Zeitabläufe.
Genau, weil wir haben ja ganz häufig das Ding, dass Fütterung einfach lange braucht. Ein Körper muss sich lange auf etwas einstellen oder es funktioniert eben nicht sofort. Das ist ja auch so ein Ding, weil jeder Hund ja individuell reagiert und wir kriegen halt nicht irgendwelche Erkrankungen in 2 Tagen weggefüttert. Das funktioniert einfach nicht.
Genau, damit nehmen wir schon mal mit auf die Red Flag Checkliste sozusagen. Wenn irgendwie so super schnelle Lösungen suggeriert werden, ist das oft auch so ein Warnsignal, dass es wahrscheinlich nicht so ganz seriös ist.
Also es kann halt auch ja schon mal ein halbes Jahr dauern, bis man da irgendwie auf den Weg kommt. Oder im schlimmsten Fall auch mal ganzes Jahr, wenn man mehrere Ausschlussdiäten ausprobieren muss, um zu gucken, worauf reagiert der Hund, worauf reagiert er nicht.
Dabei finde ich immer es wichtig, auch das zu kommunizieren und strukturiert Dinge auszuprobieren in Bezug auf die Fütterung. Also quasi ja wie so Diagnostik zu machen über die Fütterung im Sinne von, wir gucken jetzt, was spielt für diesen Patienten eine Rolle. Aber auch da irgendwann zu sagen, in diesem Fall kommen wir nur mit der Fütterung nicht weiter. Also wir können nicht 25 Mal das Futter umstellen und hoffen, dass es besser wird, wenn es dann vielleicht sich doch rauskristallisiert, dass Fütterung alleine hier nicht die Lösung ist. Und ich finde auch immer wichtig, dass wir Menschen unsere eigenen Grenzen kennen. Also ich habe auch Punkte, wo ich sage, okay, bitte kontaktiert nochmal einen ärztlichen Kollegen aus dem und dem Fachgebiet. Das ist nicht mehr meine Expertise und würde mir da nicht anmaßen, irgendwie Ratschläge oder sowas zu geben oder mich aus dem Fenster zu lehnen mit Dingen, wo ich mich nicht richtig auskenne. Und ich finde, auch sowas macht einen guten beratenden Menschen aus, ne, dass man wirklich weiß, was kann man und was nicht. Das hat nichts damit zu tun, ne, oh, dann ist man nicht gut, wenn man nicht alles weiß oder so, sondern ich finde, das ist eine ganz, ganz klare Kompetenz, wenn man auch seine eigenen Grenzen kennt. Und jetzt hatte ich gerade schon so ein bisschen was angeteasert. Dazu gehört auch, dass man eben einschätzt, wann ist vielleicht mal weitere Diagnostik nötig, wann sind vielleicht auch Medikamente nötig und dann geht es eben an die behandelnden Tierärzte vor Ort. Und idealerweise, und jetzt kommen wir auf das Thema Kommunikation, findet da auch ein Austausch statt. Und auch Thea sagte ja eben, ne, sie ist da sehr bemüht, dass sie die Tierärzte mit ins Boot holt und man sich miteinander austauscht. Und ich finde es immer gut, von beiden Seiten, sowohl von den tierärztlichen KollegInnen als auch von den Beratenden, wenn beide Seiten sozusagen da offen sind füreinander.
Genau, also gerade ja bei der Diagnostik haben wir halt als HundeernährungsberaterInnen, die ja da eben nicht direkt immer die Möglichkeiten haben, etwas zu machen und auch gar nicht immer unbedingt die Kompetenzen, da ist es natürlich einfach super wichtig, dass man da mit entsprechenden Tierärzten zusammenarbeitet beziehungsweise da seine Grenze genau weiß und nicht auch jegliche Diagnostik verteufelt beziehungsweise Medikamente, was halt ja auch ganz oft der Fall ist. Und dass man da eben dann an entsprechende Personen weiterleitet. Das ist also unfassbar wichtig. Und dazu gehört aber eben ja auch, dass man sich regelmäßig weiterbildet, auch themenübergreifend, damit man eben auch weiterlernt und aber da natürlich auch lernt, wo sind meine Grenzen, wo kann ich was machen, wie weit komme ich mit Kotuntersuchungen, wie weit komme ich mit diesem, wie weit komme ich mit jenem. Also Weiterbildungen sind eben auch in unseren Berufsbildern, ich sage jetzt mal einfach in unseren Berufsbildern mit der Hundeernährung oder Katzenernährung einfach unfassbar wichtig, dass man da immer wieder schaut, was ist gerade irgendwie der Zahn der Zeit, wo läuft die Reise hin, was müssen wir beachten.
Genau, also nehmen wir auf die Green Flag-Seite mit, ne, Menschen, die sich regelmäßig fort- und weiterbilden, sind sicherlich daran interessiert, sehr up-to-date zu bleiben und immer ein guter Go-To sozusagen. Ich würde unsere Liste sehr gerne damit beenden, meine absoluteste Red Flag ever quasi nochmal zu betonen. Und zwar macht es mich regelmäßig wütend, wenn Angst gemacht wird vor Medikamenten. Und ich finde, es ist tierschutzrelevant, Hunde unter Schmerzen laufen zu lassen, weil jemandem eingeredet wurde, dass man Angst haben muss für die Nebenwirkungen. Natürlich haben Medikamente Nebenwirkungen und sollten nicht wie Zuckerperlen eingesetzt werden und jeder Einsatz gut abgewickt werden nach dem Motto, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Aber ich finde es fahrlässig, Tiere Schmerzen leiden zu lassen oder auch manchmal extrem Juckreiz leiden zu lassen und die Medikamente pauschal zu verteufeln. Das ist für mich eine absolute Red Flag und das gehört auch nicht in ein ganzheitliches Konzept, dass Medikamente abgelehnt werden an Zeitpunkten, wo sie eigentlich dringend nötig sind.
Ja, da kann ich mich absolut mit anschließen. Auch diese Red Flag kenne ich nur zu gut. Sogar noch mehr in der Physiotherapie, wo Hunde eben häufig unter Schmerzen laufen gelassen werden, wo ich absolut gar keine, also habe ich eine Nulltoleranzpolitik. Das geht einfach gar nicht, da muss dem Hund geholfen werden. Und da bin ich absolut bei dir, dass das eine meiner größten Red Flags überhaupt ist.
Ihr seht, wir sind uns sehr einig. Wenn ihr zu Hause mehr über Thea lesen und hören mögt, schaut doch mal bei ihrem Instagram-Account vorbei unter Doc Bolcheck. Da verlinke ich euch den Account unten in den Shownotes. Und ich darf verraten, Thea hat auch mit einer anderen Hundeernährungsberaterin einen eigenen Podcast, der heißt Hund trifft Napf. Und auch den verlinke ich euch unten in den Shownotes und wünsche viel Spaß beim Reinhören.
Ja, vielen Dank. Es war ein schönes Gespräch mit dir, Rebecca. Das muss ich jetzt einfach mal sagen.
Vielen Dank, dass du da warst. Wir dürfen verraten, wir haben Freitagmorgen 8 Uhr gestartet in aller Frühe und waren froh. Thea sagte, gut, dass wir keinen Videopodcast haben. So verschlafen wir hier aussehen. Also danke dir sehr für deine Zeit und danke euch da zu Hause fürs Reinhören. Und dann würde ich sagen, bis dann.
Bis bald. Tschüss.